SWR 2. Seit 15 Jahren gehört Hongkong nun zu China. Aber was heißt gehört? Eigentlich ist Hongkong autonom und noch immer in vielem eigenständig. Hier sind Dinge möglich, die in China undenkbar wären. Und doch, Chinas Einfluss auf die ehemalige britische Kolonie nimmt zu. Nicht zur Freude der Hongkonger. Hören Sie dazu die Sendung Kontext mit einer Reportage von Martin Aldrovandi.
Sie halten weiße Kerzen in die Höhe. Rund 180.000 Menschen sitzen und stehen im Victoria Park in Hongkong. Jedes Jahr am 4. Juni gedenken sie hier den Opfern des Tiananmen-Massakers von 1989 in Peking. Es ist die einzige solche legale Veranstaltung auf chinesischem Boden. Denn was im restlichen China tabu ist, ist in Hongkong nach wie vor erlaubt. Sie haben Banner aufgespannt, rufen Demokratie für China und beendet die Einparteiendiktatur. Die Polizisten, die vor dem Park stehen, greifen nicht etwa ein, sondern regeln den Verkehr und sorgen dafür, dass die Masse an Teilnehmern geordnet auf den Platz gelangt. Unter ihnen ist der 32-jährige Win Loi. Er trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift Demokratie. In der einen Hand hält er seine Kerze, mit der anderen schützt er sie vor dem Wind.
Wir gehören zwar inzwischen zu China, wir sind alles Chinesen, doch haben wir Hongkonger eine andere Vorstellung von Demokratie als Sie. Wir können uns sehr glücklich schätzen.
Obwohl Hongkong zu China gehört, hat die Sonderverwaltungszone ihre eigenen Gesetze. Und das Basic Law, eine Art Mini-Verfassung, die demokratischen Rechte der Bürger sicherstellen soll. Während insgesamt 50 Jahren soll die Stadt diesen Sonderstatus behalten können. Doch wie ist es dazu gekommen? Blicken wir zurück in die bewegte Geschichte Hongkongs. Nach dem ersten Opiumkrieg tritt China 1842 Hongkong an Großbritannien ab. 1898 schließlich pachten die Briten die New Territories im Norden Hongkongs für 99 Jahre. Die Briten regierten zwar eineinhalb Jahrhunderte in Hongkong, mischten sich aber kaum in das Alltagsleben der Chinesen ein, so die Hongkonger Historikerin Angelina Chin, die an der University of California lehrt. Die Expertin für moderne chinesische Geschichte mit Schwerpunkt Kolonialismus sagt, dass die Briten möglichst wenig mit der Lokalbevölkerung zu tun haben wollten.
So they set up the Office of Chinese Affairs and let the Chinese
Sie gründeten ein Büro für chinesische Angelegenheiten. Die Chinesen sollten sich um sich selbst kümmern. Ich würde sagen, dass bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Praxis fast eine Rassentrennung herrschte.
Die Briten blieben mehrheitlich unter sich, die chinesische Bevölkerung ebenso, sagt Angelina Chin.
Certain areas were restricted to
Bestimmte Orte waren nur für die Kolonialisten vorgesehen. Einheimische hatten keinen Zutritt. Dies störte die meisten aber nicht besonders. Sie hatten mit den Briten ohnehin wenig zu tun und kümmerten sich um ihre eigenen Angelegenheiten.
Mit der damaligen Weltmacht in Hongkong begann der Aufstieg der Stadt. Viele Chinesen versprachen sich dort Arbeit und strömten in den duftenden Hafen, wie Hongkong auf Chinesisch heißt.
Chinesische Kaufleute kamen nach Hongkong, betrieben dort Handel, eröffneten Geschäfte. Von der Regierung waren sie praktisch ausgeschlossen. Sie übernahmen deshalb vermehrt soziale Aufgaben. Mit Wohlfahrt halfen sie der Bevölkerung, aber auch sich selbst. Sie erhielten damit eine gewisse Macht in der Gesellschaft.
Eine eigene Hongkonger Identität entstand jedoch viel später. Diese führt Angelina Chin auch auf das kapitalistische System zurück. Während auf dem chinesischen Festland Planwirtschaft herrschte, blühte im kleinen Hongkong die freie Marktwirtschaft.
Der Stolz kam wahrscheinlich vom Wachstum der Leichtindustrie und des Business-Sektors in den 70er Jahren. Spätestens aber, als die Wirtschaft dann in den 80er Jahren so richtig abhob.
Doch 1997 lief der 99-jährige Pachtvertrag ab. Die Briten einigten sich mit Peking darauf, die gesamte Kolonie zurückzugeben. Die Chinesen versprachen ihrerseits, Hongkong während mindestens 50 Jahren als eigenes System zu führen. Als China und Großbritannien 1984 ein gemeinsames Abkommen unterzeichneten, sagt Angelina Chin, sei dies für die Bewohner Hongkongs wie ein Schock gewesen.
Die Hongkonger fürchteten sich sehr. Viele wollten auswandern. 2-3 Jahre später beruhigte sich die Situation wieder etwas. Mit der wirtschaftlichen Öffnung Chinas dachten viele, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommen würde.
Doch bereits 1989 wurden diese Hoffnungen mit der Niederschlagung der Tiananmen-Proteste wieder zunichte gemacht.
Wieder kam es zu Auswanderungen. Nach 1997, also nach der Übergabe, kamen aber dann viele wieder zurück, da Hongkong sich nicht groß verändert hatte.
Seither sind 15 Jahre vergangen. Die Spuren des britischen Empires sind aber auch heute noch an vielen Orten zu sehen. Die alten doppelstöckigen Trams fahren noch immer auf Hongkong Island hin und her. Da freuen sich trotz U-Bahn und Bussen große Beliebtheit. Es gibt eine Queens und eine Kings Road, ein Viertel mit dem Namen Prince Edward oder den Victoria Park, benannt nach der gleichnamigen Königin. Und gefahren wird in Hongkong auch weiterhin auf der linken Straßenseite. Hongkong ist gleichzeitig eine chinesische Stadt. Es gibt unzählige Restaurants und Essenstände, die rund um die Uhr geöffnet haben. Einheimische und Touristen suchen auf den Nachtmärkten nach Schnäppchen oder lassen sich an der Tempelstraße die Zukunft vorhersagen. Besteht also kein Grund zur Sorge? Hat sich für die Hongkonger nichts verändert? Um Chinas Versprechen regelmäßig zu prüfen, hatte Law Yu-kai 2 Jahre vor der Übergabe den Hongkong Human Rights Monitor gegründet. Zusammen mit 4 weiteren Festangestellten und vielen Freiwilligen überwacht die NGO regelmäßig den Stand der Bürgerrechte. Zwischen Wolkenkratzern aus Stahl und Glas internationaler Konzerne ist der Human Rights Monitor im 6. Stock eines Betonbaus untergebracht. Law Yu-kai, ein leicht untersetzter, freundlicher Herr mit Glatze, begrüßt den Besucher im geschliffenen Englisch. Er ist der Direktor des Hongkonger Human Rights Monitors.
Wir haben unseren Verein gegründet, um sicherzustellen, dass die freie Gesellschaft Hongkongs auch nach der Übergabe bestehen bleibt. Hongkong hat die Übergabe an China überlebt, aber mit Abstrichen einiger unserer Grundrechte. Auch wurden nicht alle Versprechen eingehalten.
Law Yu-kai nennt auch gleich ein Beispiel. Eine der Aufgaben seiner NGO ist die Beobachtung von Demonstrationen. Dafür habe man eigentlich auch die Zusicherung der Polizei erhalten, sagt er.
Über Jahre hatten wir keine Probleme dabei. Wir wurden nicht behindert. Letztes Jahr kam es am Abend nach der großen Kundgebung vom 1. Juli, dem Jahrestag der Übergabe an China, zu zusätzlichen Demonstrationen. Die Polizei wollte mich festnehmen. Erst als eine Gruppe Journalisten fragte, was los sei, ließen sie mich wieder laufen.
Als Wendepunkt sieht er 2003. 500.000 Menschen gingen auf die Straße, um gegen ein neues Gesetz zu demonstrieren, das Strafen für die Untergrabung der nationalen Sicherheit vorsah. Die ansonsten wenig an Politik interessierten Hongkonger befürchteten eine Beschneidung ihrer Bürgerrechte.
Die Regierung sah sich gezwungen, den Gesetzesentwurf wieder zurückzuziehen. Schlussendlich trat der oberste Chef Hongkongs zurück. Peking merkte, dass es Hongkong nicht im Griff hatte.
Seither mische sich die chinesische Regierung stärker in die Politik der Sonderverwaltungszone ein. Die Hongkonger Behörden seien offiziell zwar autonom, in der Praxis würden sie jedoch vermehrt Pekings Interessen verteidigen. So gehe die Polizei inzwischen auch gegen Demonstrationen vor dem chinesischen Verbindungsbüro in Hongkong vor, sagt Law Yu-kai.
Die Polizei behindert Demonstranten bei Kundgebungen vor dem Büro. obwohl solche Demonstrationen schon seit Jahren stattfinden. Man konnte auf dem Gehweg vor dem Büro demonstrieren oder Briefe mit Petitionen hineinwerfen, wenn sie niemand entgegennehmen wollte.
Nun aber schreite die Polizei ein. Es kam sogar zu Festnahmen, was der Human Rights Monitor nicht akzeptieren will. Vor allem bei Besuchen hochrangiger Politiker aus China, sagt Loi Kai, würden Demonstranten an den Rand gedrängt.
Ein Beispiel ist der Besuch des chinesischen Vizepremiers im September vergangenen Jahres. Die Demonstranten wurden unterhalb einer Straße platziert, von wo aus sie nicht einmal das Gebäude sahen, vor dem die Zeremonie stattfand.
Einzig mit der Hongkonger Justiz ist Law zufrieden. Diese sei nach wie vor unabhängig, Hongkong somit ein Rechtsstaat. Politisch dagegen könne man nicht von einer richtigen Demokratie sprechen. Wählen etwa dürfen die Bürger ihr Parlament nur zur Hälfte.
Yeah, in Hong Kong, we have an electoral system which has been seriously criticized by the United Nations.
Unser Wahlsystem wurde von der UNO stark kritisiert. Die Hälfte der Sitze unseres Parlaments ist für den Wirtschaftssektor reserviert. Die Interessen der gewöhnlichen Bürger werden somit zu wenig geschützt.
Anders als im restlichen China gibt es in Hongkong echte Oppositionsparteien, die im Parlament vertreten sind. Denn Chief Executive, sozusagen der Bürgermeister Hongkongs, können die meisten Hongkonger dagegen nicht wählen.
Das Schlimmste ist, dass der Chief Executive am meisten politische Macht besitzt. Nur eine kleine Gruppe von 1200 Menschen darf ihn wählen, die wiederum hauptsächlich aus dem Wirtschaftssektor stammt.
Eine Änderung dieses Wahlsystems wurde mehrmals erwartet, dann aber wieder verschoben. Inzwischen redet man von 2017 als frühesten Zeitpunkt, an dem die Hongkonger ihren Chef selbst wählen dürfen.
Mit dieser Art von Wahlsystem braucht sich China keine Sorgen zu machen. Man kann sagen, Peking mag Demokratie, aber nur, wenn es von Anfang an sicher sein kann, dass derjenige gewinnt, den es unterstützt.
Offiziell steht Peking zwar hinter der Formel Ein Land, zwei Systeme. Doch in der Realität will es nicht auf seinen Einfluss in der Sonderverwaltungszone verzichten. So hat auch in der Wahl dieses Jahr ein von Peking gewünschter Kandidat gewonnen. Die größte Oppositionspartei, die Demokratische Partei Hongkong, DPHK, hat zwar einen Kandidaten aufgestellt, von Anfang an war aber klar, dass dieser keine Chance hat. Mit der U-Bahn geht es nach Zhuanwan, der letzten Station der roten Linie, bereits in den New Territories. Hier befindet sich eines der sogenannten Community Office, sozusagen ein Gemeindebüro der DPHK. Ohne Unterstützung Pekings und mit beschränkten finanziellen Mitteln wirbt die Partei bei den Bürgern direkt. Yulong Tsoi ist einer von über 100 Community Officers der DPHK. Der 26-Jährige arbeitet tagsüber in der Kreditabteilung einer Großbank, abends und am Wochenende für die Partei. Sein Büro erreicht man über einen kleinen Eingang direkt über einem Massagesalon. Der 5x6 Meter kleine Raum ist voller Plakate, Fahnen und Schachteln mit T-Shirts vom letzten Wahlkampf. Auf dem Tisch liegen Flyer mit Angeboten zu Abendessen, Tanzkursen oder Car-Ausflügen. Ansonsten, sagt Zoll, sei es schwierig, die Menschen zu erreichen.
Es geht ihnen nur darum, wie viel sie verdienen, wie stark die Inflation sie betrifft. Politik interessiert sie nicht besonders. Ich denke, dass diese Einstellung auf die Kolonialzeit zurückgeht. Die Menschen wurden nie ermutigt, am politischen Leben teilzunehmen.
The government does not encourage people to participate in politics.
Yulong Tsoi hat in den USA Politik studiert. In Zhuanwan ist er für die Anliegen von 15.000 Einwohnern zuständig. Ein paar Wohnblöcke, mehr nicht. Er nimmt Beschwerden über zu wenig Busverbindungen oder schmutzige Gehsteige auf und leitet sie weiter. Ganz nebenbei versucht er, die Bürger auf Themen wie Demokratie und Menschenrechte aufmerksam zu machen, was nicht immer ankommt.
Wenn man mit Freunden oder Familienangehörigen redet, dann fragen sie einem, wie geht es im Beruf, wie stehen die Aktien an der Börse? Das sind typische Gesprächsthemen. Politik gehört nicht dazu. Wenn ich beginne, über Politik zu sprechen, sagen sie, das ist nichts für uns. Die Politiker kümmern sich darum.
Das Desinteresse an der Politik spürt die Partei auch an der Anzahl Mitglieder.
Wir als größte Oppositionspartei haben nur 700 Mitglieder. Davon sind etwa 250 aktiv. Diese sind in ganz Hongkong unterwegs und setzen sich ein für mehr Demokratie.
Mit 700 Mitgliedern sei man gleichzeitig auch die größte Oppositionspartei in China, sagt Yulong Tsui. Zwar im Scherz, aber auch nicht ganz ohne Stolz. Denn auch für ihn unterscheidet sich Hongkong vom restlichen China.
Der Lebensstandard in Hongkong ist hoch. Wirtschaftlich gesehen geht es uns relativ gut. Wir haben auch einen bestimmten Grad an politischen Freiheiten. So gibt es eine Opposition. Wir dürfen sagen, was wir wollen.
Es herrscht also Meinungsfreiheit. Doch gilt dies auch für die Presse? Wie frei sind die Medien in der chinesischen Sonderverwaltungszone? Die Antwort findet sich bei RTHK, der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Stadt. Vor dessen Hauptsitz weht neben der Flagge Hongkongs auch die rote Fahne mit den gelben Sternen der Volksrepublik China. Drinnen sitzt Zhang Tiho mit zwei Kollegen von RTHK2, dem Unterhaltungskanal der Rundfunkanstalt. Der 34-Jährige arbeitet seit 10 Jahren sowohl fürs Radio als auch für die TV-Sparte des Senders. Von Montag bis Freitag, jeweils über Mittag, diskutieren die drei über aktuelle Nachrichten. Heute geht es unter anderem über Schockbilder auf Zigarettenschachteln, die in Zukunft vergrößert werden sollen. Politisch ist das Thema unbedenklich. Doch wie sieht es mit Kritik an der Regierung aus?
Hongkong ist an der Oberfläche sehr frei. Das Schlimmste ist wohl, dass einem niemand direkt sagt, das geht nicht, dieses Thema darfst du nicht machen. Man spürt von sich aus, was tabu ist.
Letztes Jahr diskutierten die drei zusammen mit Hörern über ein Gerücht, wonach der frühere chinesische Staatspräsident gestorben sei. Noch während der Sendung habe der zuständige Redaktor die Diskussion abgebrochen, sagt Zhang Qiho.
Es hieß, dieses Thema sei zu heikel. Ob er nun gestorben sei oder nicht, könne nicht einfach vom gewöhnlichen Volk diskutiert werden. Er warf uns vor, wir würden uns über das Leben eines früheren Regierungsmitgliedes lustig machen.
Nach der Musikpause, sagt Zhang Qiho, habe man einfach mit einem anderen Thema weitergemacht. Mit heiklen Themen kennt er sich eigentlich aus. Zhang Qiho arbeitet auch für eine politische Satire-Sendung von RTHK, die von einem früheren Chief Executive Hongkongs kritisiert wurde.
Es hieß, dass der Vertrag mit mir und einigen Mitarbeitern nicht mehr verlängert würde. Das wurde dann auch in der Öffentlichkeit groß diskutiert. Schlussendlich sagte man uns, dass es sich nur um ein Missverständnis gehandelt habe.
Dennoch, die Drohung hat gewirkt. Zhang Qiho fühlt sich eingeschüchtert.
Ich habe das Gefühl, dass wir hier zusätzlich wachsam sind. Wenn etwas politisch heikel ist, denkt man sich, ach was, vergiss es, das gibt dann nur Ärger, lassen wir es lieber gleich.
Über Selbstzensur klagt auch der Hongkonger Journalistenverband, dessen Chefin Markin Ting informiert an einem Symposium zu Hongkongs Herausforderungen über ihre Arbeit. Vorauseilender Gehorsam sei bei Hongkong-Journalisten weit verbreitet, sagt sie. und beruft sich dabei auf eine Umfrage ihres Verbandes.
30% der befragten Medienschaffenden haben zugegeben, dass sie sich selbst zensieren. 40% der Journalisten sagten, dass Arbeitskollegen oder sogar Vorgesetzte Selbstzensur übten.
Die Dunkelziffer liege sehr wahrscheinlich um einiges höher, so Mark Keating, da in Umfragen unerwünschte Antworten eher verschwiegen würden. Doch nicht nur Selbstzensur macht den Medien zu schaffen. Die Behörden greifen auch immer öfter direkt zum Hörer, wenn ihnen eine Geschichte nicht gefällt.
Nicht nur die Behörden hier, sondern auch chinesische Beamte des Verbindungsbüros in Hongkong rufen bei den Medien an. Man muss sich mit ihnen fast täglich streiten, was für uns sehr stressig ist.
Offiziell vorschreiben können die Behörden den Medien jedoch nicht, was sie publizieren sollen. Weshalb lassen sich die Hongkonger Journalisten von China dennoch beeinflussen? Mark Keating verweist neben politischen auch auf wirtschaftliche Gründe.
China is on the rise. It is a huge market.
China ist ein aufstrebender, ein riesiger Markt. Die Medien sind nicht nur in Hongkong aktiv. Viele gehören zu großen Konzernen, die wiederum in China expandieren wollen. Gute Beziehungen zu China sind hier sehr hilfreich. Zumindest sollte man die chinesische Regierung nicht verärgern.
Und was bedeutet dies für die Formel ein Land, zwei Systeme? Funktioniert sie für die Hongkonger Presse also nicht?
It's still two systems. For example, if in China, they don't have to call you up, they just, you know, put.
Es sind immer noch zwei Systeme. In China brauchen sie einen gar nicht erst anzurufen. Sie verschicken die Befehle direkt an die Medien. Journalistenkollegen in China sagen mir, dass sie vor Arbeitsbeginn erst im Computer nachsehen, welche Anweisungen der Behörden drin sind.
Hongkong und das restliche China unterscheiden sich also noch immer. Nicht nur politisch, sondern auch in der Mentalität der Menschen. So empfinden viele Hongkonger ihre nördlichen Nachbarn als rüpelhaft. Mary Ann King, in Hongkong besser bekannt unter ihrem Spitznamen Gum Gum, bezeichnet sich als Aktivistin für ein lokales Bewusstsein. Die ehemalige Politikerin und Literaturdozentin fasst die Abneigung der Hongkonger gegenüber den Chinesen zusammen.
Some Hong Kong people who think mainlanders are.
Einige Hongkonger finden, dass die Festlandchinesen laut und dreckig sind, dass sie ihre Bedürfnisse auf der Straße verrichten. Sie haben ziemlich viele Fotos, die das beweisen. Das ist zwar nicht die Sichtweise aller Hongkonger, doch die meisten sind von den Festländern schon sehr genervt.
Ihr Büro hat Gum Gum im Wanzhai-Bezirk, inmitten von Shoppingcentern, Einkaufspassagen, Uhren- und Schmuckgeschäften. Touristengruppen aus China schauen sich die Auslagen an. Neben dem in Hongkong gebräuchlichen Kantonesisch hört man auch sehr häufig Mandarin, die amtliche Sprache Chinas, die Gum Gum gar nicht gefällt.
Die Nordchinesen, insbesondere Pekinger, schauen auf das Kantonesische herab. Sie sehen es als Dialekt. Doch immer mehr Forscher sagen, dass Kantonesisch eine sehr alte chinesische Sprache sei. Deshalb ist es sehr wichtig, diese am Leben zu erhalten. Außerdem ist Kantonesisch auch die kulturelle Identität Hongkongs.
Man fühle sich von den Chinesen überrannt, sagt Gum Gum. Allein an Touristen haben im vergangenen Jahr 28 Millionen Chinesen Hongkong besucht. Das sind fast viermal so viele, wie die Stadt Einwohner zählt. Außerdem bringen immer mehr chinesische Mütter ihre Kinder in Hongkong zur Welt, damit diese später eine Hongkonger Identitätskarte erhalten.
But the most worrying issue is birth tourism.
Was mir am meisten Sorge bereitet, ist der Geburtentourismus. Diese chinesischen Mütter hetzen entweder in die Notaufnahme der Spitäler, um ihr Kind zu gebären, oder sie bezahlen sehr viel Geld, da die meisten von ihnen viel reicher sind als die Hongkonger.
Much richer than Hong Kong people.
Über 40.000 Geburten von chinesischen Müttern hat Hongkong im letzten Jahr verzeichnet. Eine Belastung für die Krankenhäuser und langfristig auch für das Bildungssystem, sagt Gum Gum. Die zunehmenden Spannungen zwischen Hongkongern und Festlandchinesen haben sich Anfang dieses Jahres entladen. unter anderem mit einem Streit in der U-Bahn, der heimlich gefilmt und ins Internet gestellt wurde.
When a mainland mother will give some biscuits or cookies to...
Eine chinesische Mutter ließ ihr Kind in der U-Bahn Kekse essen, obwohl das nicht erlaubt ist. Dies sorgte für einen großen Streit zwischen Hongkongern und Chinesen. Ein chinesischer Professor beschimpfte vor laufenden Kameras die Hongkonger als Hunde.
Excuse me, they are dogs.
Aufgebrachte Hongkonger wiederum sammelten Geld und schalteten in der lokalen Boulevardzeitung ein ganzseitiges Inserat, in dem sie die Chinesen als Heuschrecken darstellten. Ein Streit, sagt Gamgam, den sie sehr bedauere, der aber so schnell nicht gelöst werden würde, denn die Hongkonger fühlten sich von den Chinesen kolonialisiert.
I can foresee the Hong-Kong-China's conflict will continue.
Der Konflikt zwischen Hongkong und China wird weitergehen, sich womöglich sogar verschlimmern. Ich denke an ein historisches Bild aus den 1840er Jahren. Es zeigt britische Soldaten, deren Schiff in Hongkong anlegt. Ich habe dasselbe Gefühl bei den Festlandchinesen, die jetzt hierher kommen.
As Mainlander landing in Hong Kong.
Zurück im Victoria Park neigt sich die Gedenkveranstaltung zum Tiananmen-Massaker dem Ende zu. Die meisten Kerzen sind bereits erloschen. Einige Teilnehmer kratzen den weißen Wachs vom Betonboden des Platzes. Unter ihnen ist auch der 23-jährige Lau Lai-Jung. Er nimmt zum dritten Mal an der Gedenkveranstaltung teil. Neben dem Gedenken an die Opfer des Tiananmen-Massakers sieht Lau die Veranstaltung auch als wichtiges Zeichen für Hongkongs Zukunft.
Für mich geht es vor allem darum, die Freiheiten in Hongkong zu bewahren. Wenn ich die vielen Menschen heute Abend hier sehe, die sich für unsere Freiheit einsetzen, brauche ich mir aber keine Sorgen zu machen.
Trotz des Drucks auf diese Freiheiten, die Sonderverwaltungszone Hongkong unterscheidet sich auch 15 Jahre nach ihrer Gründung vom restlichen China. Bis 2047 soll dies so bleiben. Bis dann sollen die Hongkonger ihren Sonderstatus behalten dürfen. So haben es Briten und Chinesen vereinbart. Was danach kommt oder ob sich der Status Hongkongs sogar schon vorher ändert, hängt nicht zuletzt auch von der weiteren Entwicklung der Volksrepublik ab. So fordert Demonstrant Win Loi.
Ich weiß, es wird noch sehr lange dauern. Womöglich werde ich es selbst nicht mehr erleben. Aber ich hoffe wirklich, dass es in China eines Tages eine wahre Demokratie gibt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.